Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie man als Christ richtig lebt? Möchten Sie Ihr Leben ganz nach Gottes Willen führen? Wenn Ihnen diese Fragen durch den Kopf gehen, dann kann Ihnen der Philipperbrief weiterhelfen. Denn der Apostel Paulus, der diesen Brief an die Christen in Philippi geschrieben hat, wollte diese Menschen zu einem Lebensstil motivieren, der davon geprägt ist, Christus gefallen zu wollen. Es ist die Botschaft eines schon älteren Mannes an eine noch junge Gemeinde. Die Botschaft eines Christen, der wie kein anderer sein Leben ganz in den Dienst von Jesus gestellt hat. Aber es ist auch Gottes Botschaft für uns heute. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Beginnen möchte ich mit zwei Versen aus dem Philipperbrief, auf die ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Paulus hat davon erzählt, was das Ziel seines Lebens ist und was ihn im tiefsten Innern antreibt, alles für Jesus zu geben. In Kapitel 3, in den Versen 13 und 14, hat er die berühmten Worte niedergeschrieben: Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Immer wenn in der Bibel die Worte »eins aber« vorkommen, handelt es sich um etwas Wichtiges. Vielleicht erinnern Sie sich an die Stelle im Markus-Evangelium, wo Jesus zu dem reichen Jüngling sagt, »eins aber fehlt dir noch«, oder zu der beschäftigten Martha im Lukas-Evangelium, »eins aber ist Not«. In jeder dieser Situationen spricht Jesus eine wichtige Wahrheit in das Leben eines Menschen hinein. Und auch Paulus spricht hier eine wichtige Wahrheit aus, von der er sicher gehen will, dass die Philipper sie auch beherzigen. Er möchte, dass sie vergessen, was da hinten ist. Wenn in der Bibel von vergessen die Rede ist, dann ist damit nicht das grundsätzliche nicht mehr wissen gemeint, sondern zu vergessen, das bedeutet in der Bibel, sich nicht länger davon beeinflussen oder bestimmen zu lassen. Viele Menschen lassen sich von ihrer Vergangenheit bestimmen, den Fehlern, die sie gemacht haben, oder der Kindheit, die sie hatten. Christen aber sollen ihren Blick in die Zukunft richten. Sie sollen sich ausstrecken nach dem, was vorne ist. Das bedeutet, dass wir auch mit der Macht, die die Vergangenheit über uns hat, brechen, indem wir uns auf die Zukunft ausrichten. In unserer Kultur verwenden wir oft die Reihenfolge Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber wir sollen, so wie Paulus es uns hier deutlich macht, unser Leben von der Zukunft her denken. Die Zukunft soll unsere Gegenwart bestimmen und uns den richtigen Blick für die Vergangenheit geben. Die Zeit soll von der Zukunft her gedacht werden, nicht von der Vergangenheit her. Die richtige Reihenfolge lautet nach Paulus also Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Oder anders ausgedrückt, von der Zukunft her die Gegenwart leben und die Vergangenheit mit Gottes Augen ansehen. Stellen Sie sich mal einen Läufer vor, der während des Laufs nach hinten schaut. Ich garantiere Ihnen, es wird nicht lange dauern und er wird einen anderen Läufer anrempeln und hinfallen. Oder noch schlimmer, ein Formel-1-Fahrer, der sich nach hinten umschaut. Er riskiert sein Leben. So wie ein Sportler es sich nicht leisten kann, während des Rennens nach hinten zu schauen, so ist das auch für uns Christen nicht sinnvoll. Dieses Bild malt Paulus seinen Lesern hier vor Augen. Mit diesem Blick nach vorne sollen sie dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, nachjagen. Wie ein Jäger, der seine Beute nicht aus den Augen verliert, sondern sie fest im Blick behält, damit sie ihm nicht entwischt. Das ist die Einstellung, mit der Paulus sein Leben gelebt hat. Und jetzt, während er im Gefängnis sitzt, möchte er die Christen in Philippi dazu motivieren, genauso zu leben. Und so schreibt er ihnen in Kapitel 3, Vers 15, »Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Was meint Paulus hiermit vollkommen sein? Was können wir darunter verstehen? Ich möchte Ihnen das einmal an einem Beispiel aus meinem Garten verdeutlichen. Und zwar habe ich 3 Obstbäume im Garten, die immer wieder reichlich Früchte tragen. Doch selbst dann, wenn die Früchte bereits ihre endgültige Größe erreicht haben, braucht man noch Geduld, denn sie sind grün und schmecken noch nicht. Für eine bestimmte Zeit im Jahr ist dieser Zustand völlig normal. Aber wenn die Früchte einen Monat später immer noch grün und unreif sind, dann stimmt etwas nicht. Und nun zurück zu unserem Bibeltext. Wenn Paulus in Vers 15 von Vollkommenheit redet, dann meint er damit den Zustand, den jemand nach dem Grad seiner Reife haben sollte. Paulus meint also keine absolute Vollkommenheit, sondern dass jemand vollkommen auf ein Ziel ausgerichtet ist. Das Gleiche können wir auch mit einem Baby verdeutlichen. Stellen Sie sich ein 17 Monate altes Baby vor. Es läuft und fängt an zu sprechen und es ist einfach ein wunderbares Baby. Aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen nach 17 Jahren in dieselbe Familie und der inzwischen junge Mann würde immer noch die Dinge tun, die er als 17 Monate altes Baby getan hat. Sie wären sicher ziemlich schockiert, denn es wäre da etwas in seiner Entwicklung grundsätzlich schiefgelaufen. Paulus hat hier den Gedanken der Reife im Kopf, wenn er sagt, wie viele nun unter uns vollkommen sind. Er möchte Folgendes damit sagen. Diejenigen von uns, die normal in Christus wachsen und normal reifen, lasst uns so gesinnt sein. Oder anders ausgedrückt, habt doch die geistliche Gesinnung wie Paulus. Geht raus auf die Laufbahn und lauft mit ihm das Rennen, lauft alle auf das eine große Ziel zu. Im zweiten Teil des Verses heißt es dann weiter, und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Hier wird deutlich, dass Paulus eine große Gelassenheit hat in Bezug auf dieses Lebensrennen. Er ist sich ganz sicher, dass Gott jeden einzelnen Menschen führen wird und zu ihm sprechen wird. Wenn Gott etwas anderes für jemanden bereit hat, dann wird er es ihm offenbaren, sagt Paulus hier. Gott ist in der Lage, die Menschen zu führen, die auf ihn hören möchten. Vielleicht erinnern Sie sich an die eine Stelle in den Psalmen, wo der Psalmist uns davon abrät, uns wie ein Maulesel oder ein Pferd zu verhalten, die ein ziemlich hartes Gebiss im Maul haben müssen, um gelenkt werden zu können. Wenn Gott uns so lenken muss, dann wird es uns wehtun. Es ist viel besser, wenn wir uns von Gottes Augen leiten lassen, auf sanfte und freundliche Art. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns gerne leiten würde. Und davon spricht Paulus hier. So wird euch Gott auch das offenbaren. Wenn Sie von Gott geführt werden möchten, dann wird Gott Ihnen seinen Willen offenbaren. Immer wieder mal habe ich von Christen diesen Satz gehört, ach, wenn ich nur den Willen Gottes für mein Leben kennen würde. Nun, den Willen Gottes zu erkennen, ist eine Sache, die damit zu tun hat, Jesus Christus zu begegnen. Sie hat damit zu tun, nahe bei Jesus zu sein. Und sie hat auch mit der Bereitschaft zu tun, Gottes Willen wirklich zu tun, wenn er ihn offenbart, also gezeigt hat. Den Willen Gottes zu erkennen, ist keine kleine Formalität, die schnell erledigt werden kann. Man kann kein sorgloses christliches Leben führen und dann eine Vision oder einen Engel erwarten, der einem in den Krisen den richtigen Weg zeigt. Den Willen Gottes erkenne ich nur, indem ich Tag für Tag mit Gott verbringe, mit ihm spreche und auf ihn höre und die Bereitschaft mitbringe, mich von ihm leiten zu lassen. Dies wird auch Sie in Ihrem Leben auf einen guten Weg bringen. Und es wird Ihr ganzes Leben mit tiefer Freude und Frieden erfüllen. Und nun erinnert Paulus die Christen in Philippi daran, dass sie ja schon weit gekommen sind in dem Rennen ihres Lebens. Er schreibt ihnen, Vers 16, »Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.« Er ermutigt sie hier, zurück auf die Laufbahn zu gehen. Er möchte, dass sie wirklich dem Siegespreis nachjagen, dem Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann lenkt er wieder den Blick auf sich und nennt ihnen Beispiele von Menschen, die so leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Folgt mir, sagt Paulus hier. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr leben sollt, dann schaut einfach mein Leben an. Was für eine Aussage! Könnten Sie sich so als Vorbild darstellen? Ich kann es nicht, aber Paulus kann es und auch noch andere, die an seiner Seite sind und genauso vorbildlich leben. Hier geht es nicht darum, Paulus oder anderen einfach etwas nachzumachen, sondern es geht darum, genauso wie Paulus es getan hat, in der Kraft Gottes zu leben und der Gemeinde zu dienen. Für mich ist es selbstverständlich, dass man als Christ zu einer Gemeinde gehört und dort mitarbeitet. Damit meine ich nicht, dass man sonntags einfach nur in ein Kirchengebäude oder in ein Gemeindehaus geht und dann nach einer guten Stunde wieder nach Hause zurückkehrt. Sondern meine Meinung ist, wenn es in Ihrer Stadt oder in der Ortschaft, in der Sie leben, eine lebendige Gemeinde gibt, in der das Wort Gottes verkündigt wird, dann sollten Sie dazugehören. Und wenn es in Ihrer Stadt oder Ihrem Heimatort eine Organisation gibt, durch die Gott wirkt, dann sollten Sie diese nach Ihren Möglichkeiten von Herzen unterstützen. Ich denke, dass wir nicht den Willen Gottes tun, wenn uns das Wirken Gottes in unserem Umfeld völlig egal ist. Paulus kennt Menschen, die nicht so leben, wie er es für richtig hält. Immer wieder hat er auch schon die Christen in Philippi vor diesen Menschen gewarnt. Und auch jetzt tut er es wieder. In den Versen 18 und 19 schreibt er: Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Dies ist eine sehr ernste Aussage. Paulus spricht hier von der Verurteilung von Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Sie geben vor, Christen zu sein, aber ihr Leben widerspricht ihrer Berufung. Durch ihren Lebensstil machen sie deutlich, dass ihnen Christus nicht wichtig ist, sondern nur ihre eigenen Wünsche und Pläne. Ihr Gott ist der Bauch, schreibt Paulus. Was für eine schlimme Aussage. Sie lassen sich also von ihrem Appetit und ihrer Gier leiten. Manche Menschen, die sich als Christen bekennen, haben einfach immer nur Hunger nach Geld. Sie sind bereit, für Geld beinahe alles zu tun. Manche haben einen so großen Hunger nach Macht und unterdrücken deshalb Menschen, die nicht so denken und handeln wie sie. Andere haben einen solch großen Hunger nach Sex und Pornografie, dass dies ihr Gott wird. Und wieder andere sind einfach nur neidisch auf andere. Und das ist die Ursache für so viel Streit und Prahlerei unter den Christen. Die Ursache von all dem ist, dass ihre Herzen und ihr ganzes Denken auf irdische Dinge ausgerichtet ist. Sie leben für sich selbst und nur für sich selbst, und das stellen sie manchmal auch noch als vorbildlich dar. Sie sind stolz auf etwas, worüber sie sich eigentlich schämen sollten. Paulus ist davon überzeugt, dass jedes Bekehrungserlebnis eine echte Revolution ist. Als Paulus Jesus auf der Straße nach Damaskus begegnet ist, wurde sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Alles hat sich geändert und Jesus wurde die allerhöchste Instanz in seinem Leben, in seinem Denken, Fühlen und Handeln. Liebe Hörer, wenn dies auch in Ihrem Leben der Fall ist, dann wird sich dies in Ihrem Leben zeigen. Jakobus drückt es folgendermaßen aus: So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Ganz einfach ausgedrückt, wenn unser Glaube keine Taten zur Folge hat, dann werden wir unsere Nachbarn und auch sonst keinen Menschen von unserem Glauben überzeugen können. Und Gott wird unseren Glauben nach unseren Taten beurteilen. so wie der Reformator Johannes Calvin festgestellt hat. Allein der Glaube rettet, doch der rettende Glaube ist nicht allein. Vielleicht denken Sie, dass Paulus hier ein wenig hart formuliert hat mit seiner Aussage, Ihr Gott ist der Bauch. Ich persönlich finde nicht die Aussage an sich hart, sondern die Tatsache, die dahinter steckt. Wie hart ist es, wenn Christen ihr ganzes Leben nur nach vergänglichen Dingen dieser Welt ausrichten? Sie sind irdisch gesinnt. Sie verpassen den guten Willen Gottes für ihr Leben. In Vers 20 unseres Bibeltextes schreibt Paulus, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Mit dem Wort Bürgerrecht ist an dieser Stelle der ganze Lebensstil, die Art zu leben gemeint. Man könnte auch sagen, meine Heimat ist im Himmel. Dies trifft genau das, was Paulus hier sagen möchte. Der griechische Ausdruck für Bürgerrecht kommt von einem Wort, das so viel bedeutet wie sich als Bürger verhalten. Die Stadt Philippi war eine römische Kolonie. In Philippi galten die römischen Gesetze. Die Leute trugen dieselbe Mode wie die Menschen in Rom. Sie sprachen Latein wie die Leute in Rom. Alles in Philippi passte sich Rom an, denn es war eine römische Kolonie. Das Beispiel der Kolonie trifft recht gut, was Paulus hier veranschaulichen möchte. Die christliche Gemeinde soll auch wie eine Kolonie sein, wie eine Kolonie des Himmels. In der Gemeinde soll man sich so verhalten wie im Himmel, und es soll die gleiche Sprache gesprochen werden wie im Himmel. Leider ist das nicht immer der Fall. Viel zu oft gibt es rein menschliche Verhaltensweisen in unseren Gemeinden. Es gibt Konflikte, Streit und Egoismus. Aber es sollte unser Ziel bleiben, dass die Gemeinde sich so verhält wie eine Kolonie des Himmels. Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir Botschafter sind für Christus auf dieser Erde. Es ist der Auftrag eines jeden Christen, den Himmel und die Botschaft des Himmels auf dieser Erde zu repräsentieren. Denn unser Bürgerrecht ist ja im Himmel. Von dort erwarten wir den Heiland, den Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus hier weiter. Paulus weist damit auf die Hoffnung hin, die jeder Christ hat, nämlich, dass Jesus Christus zum zweiten Mal auf diese Erde kommen wird. Auf diese Rückkehr kann sich jeder, der an Christus glaubt, von Herzen freuen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. So schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Philippi. Er richtet also den Blick auf die Wiederkunft Christi, denn die christliche Gemeinde hat eine wunderbare Hoffnung für die Zukunft. Wie es scheint, rechnet Paulus damit, dass noch zu seinen Lebzeiten die Wiederkunft Christi stattfinden könnte. Und diese Naherwartung hat ihn dazu angespornt, sein Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Denn Paulus freut sich auf die Wiederkunft Christi. Mit dem Wunsch, dass auch Sie und ich uns darauf freuen können, verabschiede ich mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.